Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
Och, ich hätte wohl Lust auf... Habt ihr Kartoffelsalat zufällig?
Ja, haben wir da.
Haben wir da.
Ah, das ist aber... Oh, der sieht aber lecker aus. Wer hat denn den gemacht?
Den habe ich gemacht.
Mal gleich probieren, Sekunde. Weiß nicht, wie das jetzt akustisch ist.
Oh,
ja.
Ich habe Angst.
Oh je. Das wird jetzt ein katastrophales Interview. Weil mir wurde ja beigebracht, mit vollem Mund spricht man nicht.
Bei uns darf man das.
Ja, wir essen immer mit vollem Mund. Wir reden die ganze Zeit, wir essen immer mit vollem Mund. Wir reden immer mit vollem Mund in die Kamera. Ich kann halt auch gar nicht mehr sprechen jetzt.
Ins Mikrofon. Und das soll ins einfach Mikrofon. Authentisch sein, ne?
Genau.
Also wir sind in der Kantine.
Erstmal, hallo Marcel.
Hallo Helena.
Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine. Und zwar ist das Gabriel Frerichs.
Ja, guten Tag.
Hi.
Hallo. Du arbeitest im KBB.
Ja.
Wow, aber du hast mir schon zuvor eine Mail geschrieben. Du hast einen groben Zeitstrahl angegeben, welche Abteilung du alles durchlebt hast. Ich füge mal ganz grob zusammen. Du hattest geschrieben, vom Regieassistenten zum Regisseur, über die Dramaturgie bis zum Requisiteur, Hausmeister, Aushilfsschauspieler und nun schließlich im KBB. Da können wir auf jeden Punkt einzeln nochmal eingehen. Aber fangen wir vielleicht ganz vorne an. Wo kommst du ursprünglich her? Bist du gebürtiger Berliner? Bist du hier geboren und aufgewachsen? Oder?
Nee, ich komme aus dem Münsterland, also aus Gronau in Westfalen. Das ist an der deutsch-niederländischen Grenze, ungefähr 50 Kilometer westlich von Münster. Und ich bin 1989 nach damals noch West-Berlin gezogen, also im Oktober 89. Und zwar auch unter anderem deswegen, weil West-Berlin so eine besondere Stellung hatte in Deutschland. Man durfte unheimlich viel Scheiße bauen und konnte trotzdem irgendwie haben gesagt, ja, du bist schon hier richtig und so. Und einen Monat später war dann die Mauer auf, da hat sich dann doch einiges geändert.
Mhm. Ja. Und dann und wann hast du, kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du das Gripstheater zum allerersten Mal betreten hast?
Ja, und zwar war das dann, wann war das? 1996. Also ich habe zu dem Zeitpunkt an einem Seminar teilgenommen, an der Freien Universität Berlin. Also ich habe Theaterwissenschaft studiert und da hatten wir ein Seminar, das hieß Kindertheater, Mindertheater. Und in dem Zusammenhang ist damals der damalige Dramaturg des Gripstheaters, Stefan Fischerfels, ist in die Uni gekommen und hat ein bisschen Werbung fürs Gripstheater gemacht und hat uns dann eingeladen zu einer öffentlichen Probe, einer Voraufführung von Bella, Boss und Bully. Und dann bin ich hier hingekommen und habe auf der Seitentribüne gesessen und habe Axel Prahl bei der berühmt-berüchtigten Lolli-Nummer zugeguckt, die also heute noch irgendwie in allen Zeitungen steht, dass die so toll wäre. Und ich war total beeindruckt und überrascht davon, was das für eine ja direkte und komödiantische und zupackende Art hier hatte. So. Mhm. Und vorher, also ich versuche die Geschichte nicht allzu lang werden zu lassen, eigentlich bin ich durchs Gripstheater traumatisiert. Also ich komme aus dem Münsterland, ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre jünger und wir hatten halt in meiner Heimat, gab es praktisch kaum kein Theater, wenn man so will. Musik hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Und meine Schwester hat irgendwann in den 80er Jahren, das wird so 88, 89 gewesen sein, sich eine Platte gekauft von einer Kunstform, die ich problematisch fand, und zwar ein Musical, und das Musical hieß Linie 1. Und sie hat, also es war richtig so eine Analog-Schallplatte, und sie hat dann immer jeden Tag ein Lied 10 bis 15, 20 Mal gehört, das berühmte Marias Lied. Du bist schön, oh, auch wenn du weinst.
Hey, du.
Und das war halt immer im Nebenzimmer. Und wie das immer so ist zwischen Jungs und Mädchen und zwischen älteren Brüdern und jüngeren Schwestern, da gibt es ja ohnehin immer gewisses Konfliktpotenzial. Und dann hat die immer dröhnend laut dieses für mich grauenhafte Lied rauf und runter gehört. Und
heute noch? Heute noch grauenhaft? Oder?
Das ist, ich habe mich dran gewöhnt.
Man gewöhnt sich an alles.
Und dann habe ich immer gebrüllt, mach diese Scheiße aus und ich brech diese Scheißplatte in kurz und klein und so. Und irgendwann viel später saß ich dann unten im Saal des Gripstheaters und habe gedacht, aha, so kann es gehen. Jetzt sitze ich hier und höre dieses Lied und das ist mein Arbeitgeber und ich muss dazu eine loyale Haltung entwickeln. Na, dann fangen wir damit mal an. So,
ne? Ja, und wie fängst du dann hier an als Regieassistent?
Also der Kontakt zum Gripstheater hatte sich dann eben über den Stefan hergestellt. Also ich bin in dieses Seminar gekommen an der Uni über den Typen, der dieses Seminar geleitet hat. Der hatte ein kleines Kinder- und Puppentheater. Und ich hatte bei dem gespielt. Und eine Kollegin von mir war Kirstin Hess. Die hat auch mit mir da zusammen gespielt. Die war auch in diesem Seminar und hat eben auch den Stefan kennengelernt. Auch persönlich. Und dann haben die sich ineinander verknallt und wurden ein Paar. Und dann hat das Gripstheater einen Regieassistenten gesucht, beziehungsweise jemanden für Regieassistenz gesucht. Und eigentlich hätte die Kirstin, also die meisten Leute kennen sie halt als Kiki Hess, hätte das gerne gemacht, aber Regisseur war Lemmy, Dietrich Lehmann. Und der hat gesagt, na, er hätte schon lieber einen Herrn, weil einem Herrn kann er ohne Skrupel sagen, geh mal Kaffee kochen. Das traut er sich bei einer Frau nicht. Und dann wurde mir über Stefan eben angetragen, bewirb dich doch mal im Gripstheater, ob du da Regieassistenz machen kannst bei einer Produktion. Das war damals ein Stück von Lutz Hübner. Alles Gute. Und da habe ich mich beworben, so ganz klassisch und so weiter, mit so einem Lebenslauf etc. pp. Und kam dann hier hin und hatte dann ein Bewerbungsgespräch eben mit Stefan als meinem Protégé und dem Lemmy als Regisseur. Mhm. Und saß dann da so rum und dann hat der Lemmy wunderbar, wie er so ist, so gesagt, ja, der Regieassistent, der ist ja immer Intendant und heimlicher Regisseur und Bühnenbildner und der kann ja eigentlich auch alle Rollen spielen, aber Kaffee kochen gehört auch dazu. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ja ein kruder Typ und habe dann eben gesagt, dass ich, also ich habe halt, als ich nach Berlin gekommen bin, relativ viel an Staatstheatern so Hospitanzen gemacht und ich kannte halt sehr strenge hierarchische Strukturen an Theatern, ja. Und habe gesagt, also ich kenne eben diese Strukturen und ich halte die auch teilweise für sinnvoll und ich habe da kein Problem mit Kaffee zu kochen. Außerdem trinke ich leidenschaftlich gerne Kaffee und der wird dann schon ganz passabel sein.
Ja.
Und weil ich das halt so signalisiert habe, hatte ich dann danach den Job. Es hat dann aber, ich kenne das ja mittlerweile als KBB selber auch, man sagt dann, ja, du hast den Job und so und wir werden dann und dann anfangen zu proben und dann ist Premiere. Und dann habe ich erstmal monatelang nichts gehört, weil die haben immer wieder diesen Produktionszeitraum verschoben und damals gab es noch kein Corona. Und irgendwann hieß es dann, als ich dann mehrmals nachgefragt, naja, jetzt legen wir los. Und dann habe ich halt ein halbes Jahr später diesen ersten Job dann da gemacht und habe dann diese Produktion als Regieassistent begleitet.
Wahnsinn.
Und die Zwischenschritte, Dramaturgie, Requisiteur, dann hast du immer mal wieder ausgeholfen als Regieassistent oder warst du dann wirklich in den Abteilungen angestellt oder?
Nee, also das nächste Ding war dann, also bei dem Alles Gute sollte ich ursprünglich, das war Lemmys Vorschlag und Idee, weil er mich so gut fand als Typen auch und auch zuverlässig und so, sollte ich Umbauten machen als Techniker. Mhm. Und der Volker hat das aber sich irgendwie ausgerechnet und hat gesagt, nee, wir haben Techniker und das ist, kostet einfach zu viel Geld, machen wir nicht. Fand ich auch nachvollziehbar so. Und damit war der Job eigentlich beendet. Und zwei Tage nach der Premiere von dem Stück hat sich einer der beiden damaligen Requisiteuren Fuß gebrochen. Und dann bekam ich einen Anruf. Dann haben die gesagt, naja, du kennst ja einige der Stücke irgendwie. Du hast die halt gesehen und du kennst halt auch, dieses eine Stück kennst du sowieso. Und hast du nicht Lust, dich in Requisite einzuarbeiten? Und habe dann eben für ein halbes Jahr so als Krankheitsvertretung Requisiteur hier gemacht. Und daraufhin habe ich dann halt ganz, ganz viele Leute hier am Theater auch noch kennengelernt. Also nicht nur diesen kleinen Kreis von den Alles-Gute-Leuten, sondern so das gesamte Haus. Und habe dann auch den Roger Wandel, der damals sehr, sehr viel am Gripstheater gemacht hat, kennengelernt. Und der hat eben als nächste wirklich große und komplizierte Produktion so eine Gala gemacht zum 30-jährigen Jubiläum des Gripstheaters. Und da hat er gesagt, naja, so einen Typen könnte ich gebrauchen. Und darüber bin ich dann halt bei dem eingestiegen und habe da Regieassistenz gemacht. Und das hat sich dann halt irgendwann so verfestigt, dass die immer, wenn die jemanden gebraucht haben, also für die 3-4 Neuproduktionen pro Spielzeit, mich immer gefragt haben. Und ganz viel später wurde dann auch mal ein Festvertrag daraus. Der dann aber halt für 2 Jahre lief, dann wurde es doch wieder in Produktionsweise und so weiter und so fort umgewandelt. Und so war meine hauptsächliche Art der Anstellung war immer so zwischen 8 und 9 Monate immer Frühstückverträge für Produktion und dann 3 Monate arbeitslos, was aber okay war, weil ich habe halt immer Arbeitslosengeld bekommen. Das heißt, ich konnte so mein Leben ganz gut finanzieren. Und als der Stefan Fischerfels dann kam, ist ja auch schon wieder ewig her, als der dann Leiter wurde, der hat dann das wieder eingeführt, dass er gesagt hat, nee, ist es besser, eine Kontinuität zu haben. Und da habe ich dann wieder einen Festvertrag bekommen. Und dieses Dramaturg oder auch mal
Aushilfsschauspieler, Autor. Was steckt denn dahinter?
Aushilfsschauspieler, ja. Also ich habe keine, ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Ich habe aber keine Angst vor der Bühne. Ich mache das eigentlich auch ganz gern und insbesondere dann, wenn ich nichts zu verlieren habe. Und es hat sich halt ab und zu mal hier ergeben in verschiedensten Konstellationen durch Krankheit, dass es halt sehr schmerzlich gewesen wäre, Vorstellungen abzusagen. Und da hat man dann jeweils im Einzelnen gesagt, naja, der Gabriel als Regieassistent kennt diese Stücke relativ genau, kann der das nicht machen? Und das war dann mal hier und da bei Kinderstücken und so. Und mein schönster Auftritt war eigentlich in dem Stück Baden gehen. Da haben wir eine Wiederaufnahmeprobe von dem Stück gemacht. Ein relativ großes Stück ja auch mit 10, 12 Leuten auf der Bühne und Band und so weiter. Und dann hatten wir den Durchlauf gemacht und dann hat der Thomas Ahrens gesagt, also einer der Schauspieler hat gesagt, ich habe so Rücken, ich weiß nicht, ob ich morgen spielen kann. Und dann hat er am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, geht nicht, ich kann mich gar nicht bewegen. Und die Vorstellung war aber ausverkauft und so. Und der hatte so eine mittelgroße Rolle. Und dann haben die gesagt, naja, dann kann doch der Gabriel, kann doch irgendwie... Das ist doch jetzt so, der nimmt ein paar Zettel in die Hand und dann macht er diese Rolle da. Und dann hab ich das so gemacht, dass ich vor der Vorstellung ans Publikum gesprochen habe, habe denen die Situation erklärt und gesagt, nee, sie werden mich jederzeit identifizieren können. Ich habe hier diesen Zettel in der Hand mit dem Text und ich werde alles genauso machen wie der Schauspieler Thomas Ahrens, bis auf eine Stelle, das kriegen sie dann aber schon mit. So. Und dann lief halt diese Show und das war halt so ein Stück, das spielte in einer Badeanstalt. Wo kein Wasser im Becken ist. Und es kam dann zu dieser einen Stelle, die ganz berühmte Stelle auch, da haben sich die Leute umgezogen. Also nacheinander, es waren dann so verschiedene Leute und die haben sich nacheinander umgezogen. Und relativ gegen Ende dieser Nummer hat halt der Thomas Ahrens das auf seine besondere Art und Weise gemacht. Da habe ich gesagt, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ja gesagt, eine Sache mache ich nicht so wie der Originalschauspieler und das erkläre ich Ihnen aber, was der macht. Also eigentlich hat er diese Unterhose an, da habe ich so einen schwarzen String-Tanga hochgehalten und die würde er der jetzt eigentlich ausziehen, sodass er dann komplett nackt ist. Und dann wedelt er noch so ein bisschen hier so rum und dann zieht er das hier an und dann habe ich einen Tiger-Tanga hochgehalten und die Leute sind total ausgeflippt vor Lachen. Das war wirklich richtig, richtig Spaß.
Ja, sowas lieben ja ZuschauerInnen, wenn es irgendwie... Ja.
Hattest du auch schon mal so einen Moment, wo du einspringen musstest oder gefragt wurdest, ob du einspringst?
Ich hatte das damals zu Jugendclub-Zeiten in diesen Musical-Produktionen, aber dann hatte ich immer so 3 Tage Zeit. Also es war nicht über Nacht, sondern es war okay, in 3 Tagen musst du das komplette Musical irgendwie spielen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen darin geübt, auf Knopfdruck mir Sachen irgendwie anzueignen, aber so über Nacht nicht, du?
Ich hatte, ich habe auch lange hospitiert und da gab es eine Produktion und dann wurde eine Schauspielerin mal schwanger und durfte nicht mehr spielen und ich war aber gerade in Wien beim Vorsprechen und habe einen Anruf bekommen von wegen, ja, die Schauspielerin kann nicht mehr spielen, du hast hospitiert, du kannst es, wir wissen, du kannst es, wann bist du denn wieder hier? Und ich war so, ja, ich habe gerade meine 2. Runde, keine Ahnung, also entweder komme ich weiter und kriege einen Platz oder halt nicht. Und dann hatte, das habe ich schon gehört, an der anderen Seite so, hoffentlich kriegt sie keinen Platz. So. Ich habe dann auch den Platz nicht bekommen, bin dann über Nacht im Fernbus wieder nach Saarbrücken gefahren. Meine Mutter hat irgendwie an der Theaterpforte die DVD nochmal abgeholt, weil ich das Stück natürlich dann jetzt irgendwie einen Monat dann nicht gesehen hatte. Dann habe ich mir irgendwie den Text auf dem Laptop irgendwie die ganze Busfahrt gelernt und am Morgen hatten wir 4 Stunden Umbesetzungsprobe für ein komplettes Stück, für Der standhafte Zinnsoldat. Und am Abend habe ich gespielt und dann haben wir noch 2 Vorstellungen gehabt, bin ich eingesprungen. Und das Verrückte war, es war Hochsommer, das Theater, in dem wir gespielt haben, steht unter Denkmalschutz, das heißt, es war keine Klimaanlage drin. Und es waren auf der Bühne am Anfang des Stücks, als die Scheinwerfer noch nicht waren 38 Grad. Und es wurde immer mehr. Und ich hatte als Kostüm, ich war ein Roboter, ich habe R2-D2 gespielt und saß in so einer Tonne mit so einem riesigen Helm und wir hatten überall Wasser hingestellt und so Eimer mit Eiswasser, um uns mal schnell die Handgelenke abzukühlen. Es war ein Höllenritt. Mhm. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte lange das Ziel, so, also das ist immer noch auf der Liste, irgendwann mal so die Schauspielerin in Deutschland zu sein, die man anruft, so, in 10 Minuten geht's los, komm vorbei, wie so, und setz dich in den Privatjet und komm rüber. Und das, weil das ist, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, vor allem, weil man hat nichts zu verlieren. Man ist im Endeffekt der Liebling, wenn man nicht irgendeinen Scheiß macht, ist man irgendwie der Liebling des Abends. Man kann eigentlich machen, was man will, und die Aufmerksamkeit von allen anderen Leuten auf der Bühne ist doppelt so hoch, weil man eben nicht weiß, ob alles so stimmt. Und das ist einfach immer ein wahnsinniger Spaß.
Ich persönlich konnte diese Abende nie genießen. Die Abende, an denen ich in diesem Probenprozess nicht von Anfang bis Ende beteiligt war. Nur dann bin ich wirklich in dieser Welt. Wenn ich wirklich das innerhalb von 2 Tagen ad hoc irgendwie lernen musste, dann waren diese Theaterabende für mich immer wie in so einem Traum. Dann bin ich von A nach B gelaufen und wusste überhaupt nicht, wer bin ich, wo bin ich, und hatte so ein bisschen Angstschweiß und war auch immer ein bisschen froh, wenn der Abend dann rum war. Naja. Deswegen, am schönsten ist es für mich trotzdem, eine Produktion von A bis Z irgendwie durchzuerleben. Gabriel, du hast auch Regie dann geführt, hier am Grips Theater, auf Weltreise mit den Millibillis. Davor auch schon ein anderes Stück, oder war das dein Debüt als Regisseur hier im
Theater? Nee, ich habe davor ein Stück gemacht, das hieß B-Jugend. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, 2007. Also B-Jugend, weil das war ein Stück, da ging es um ein Jugendstück, da ging es um junge, aufstrebende Fußballer. Und da war ursprünglich war der Plan, dass wir auf eine Initiative von Schauspielern aus dem Ensemble, wir wollten eigentlich versuchen, ein Ensemblestück zu machen zur Fußball-WM 2006. Und dann hat sich das aber irgendwie nicht ergeben, dass da, dass diese Initiative fortgesetzt wurde. Der damalige Dramaturg hat dann aber eben gesagt, naja, die Idee, ein Fußballstück zu machen, die ist ja zeitlos, das würde ja auch nach der WM noch funktionieren, und hat dann einen Autor gefunden, der so ein bisschen spezialisiert ist auf Fußballstücke, und der hat dann exklusiv ein Stück fürs Gripstheater geschrieben, und ich habe das dann gelesen und habe gesagt, ja, das wird damit funktionieren, und dann habe ich da Regie geführt.
Und du hast auch Theatertexte übersetzt, kann das sein? Ich habe da was im Internet gefunden. Wie die?
Ja.
War das das erste und letzte Stück, oder bist du auch leidenschaftlicher Stückeübersetzer?
Nee, ich habe, wie erzähle ich das jetzt? Also ich komme eigentlich ja ursprünglich von der deutsch-holländischen Grenze, und ich kann von Haus aus ganz gut Niederländisch. Ich brauchte damals für das Studium der Theaterwissenschaft, brauchte ich eine zweite moderne Fremdsprache, die ich aber nachweislich sprechen kann, und habe dann daraufhin so Sprachkurse belegt an der Uni, obwohl ich die Sprache schon kannte, aber ich musste natürlich irgendwelche Prüfungen ablegen und dann eben da meine Zettel kriegen, und habe mich dann entschieden, niederländische Philologie zu studieren. Jetzt ist es so, dass in den 70er Jahren, als das Grips auch sehr innovativ war im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters, war das niederländische Kinder- und Jugendtheater das auch. Die haben ganz andere Formen entwickelt, aber die waren eben auch sehr on the top und so, und waren da sehr Avantgarde. Und ich habe damals versucht, das Theater, also in der Uni, den Wert des niederländischen Kinder- und Jugendtheaters irgendwie da deutlich zu machen und eben zu sagen, ey Leute, ihr macht immer so hohe Literatur auch hier in niederländische Philologie mit Harry Mulisch hier und C.S. Noteboom da, aber ihr habt auch ein ganz tolles Kinder- und Jugendtheater. Und habe dann daraufhin eben Stücke besorgt. Das ist halt relativ schwierig im Theater, weil die werden halt oft nicht wirklich verlegt, sondern man muss sie sich besorgen und so. Ich bin auch nach Amsterdam gefahren und habe mir aus dem Archiv Texte besorgt und habe die dann immer vorgelegt und habe dann eben auch so ein bisschen Übersetzen auch geübt, weil ich dachte, das wäre ja auch interessant, kriegt man das irgendwie auch in Berlin oder in Deutschland auf die Bühne, diese noch unbekannte Texte. Und da hatte ich es dann halt praktisch geübt. Und dadurch hatte das irgendwie auch, war das für mich interessant. Jetzt dieses Stück, was du da zitiert hast, was ich da übersetzt habe, das war so ein bisschen Zufall, dass eine Regisseurin, die an diesem Theater hier tätig war, die veranstaltet ein Festival in Stuttgart, und die hatten eine Aufführung, der Uraufführung von diesem Stück auf Niederländisch zu Gast und hatten aber nur englische Übertitel. Und die brauchten deutsche Übertitel. Und dann hat die mich, weil die wusste, ich spreche Niederländisch, hat die mich gefragt, ob ich diese deutschen Übertitel machen könnte. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und dann hat sich ein Verlag dafür interessiert, dieses Stück auch in Deutschland zu verlegen. Und dann haben die gesagt, naja, der hat die Übertitel schon gemacht, da ist 80% also schon da. Schon, ja. Da kannst du praktisch darauf zurückgreifen und so. Und dann habe ich das, wenn man so will, zu Ende übersetzt. Oder ich habe auch mal für einen Bekannten, der im Verlag Felix Bloch Erben was zu sagen hat, habe ich so Expertisen erstellt. Also es gibt in Holland ein erfolgreiches Kinder- und Jugendstück oder Jugendstück. Und die können das nicht genau identifizieren, ob die Thematik dieses Stückes sich ohne Probleme auf Deutschland übertragen lässt. Und dann sollte ich dieses Stück eben mir also durchlesen und ich sollte mir ein Video angucken und sollte dann daraufhin beurteilen, ist das sehr spezifisch niederländisch und ist das zu viel Übertragungsarbeit oder sage ich, nee, wenn man da einfach eine schöne Übersetzung von macht von dem Stück, wird es hier schon auch funktionieren. Mhm. Also sowas in der Art habe ich gemacht. Ne?
Also wirklich alle Bereiche des Theaters schon mal abgedeckt. Von Stück übersetzt bis jetzt kommen wir zum KBB. Ist das, siehst du das KBB oder also Künstlerisches Betriebsbüro für alle Menschen, die nicht wissen, was KBB heißt, als deine Endstation am Gripstheater? Oder denkst du, du bleibst einfach für immer da im KBB? Oder hast du doch nochmal Lust, doch nochmal Hausmeister? Oder vielleicht doch noch mal in der Dramaturgie ein bisschen zu arbeiten oder eben als Schauspieler.
Bühnenbildner haben wir auch noch nicht.
Mm.
Naja, also wenn, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich mache was ganz anderes und werde Ziegenhirte auf Korsika. Also darüber denke ich schon seit Jahren und Jahrzehnten nach. Das ist jetzt nicht unbedingt nur mit, sagen wir mal, Einbahnstraßen in der KBB-Arbeit verbunden. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Berlin eine große Stadt ist. Und so ein totales Zurück zur Natur ja auch mal interessant wäre. Was ich ja ansonsten auch immer wieder tue, ist, also ich denke halt immer wieder über Themen nach. Ich mache Stück, ich skizziere Stücke oder so. Ich habe auch schon dem Gripstheater in den letzten Jahren zwei Vorschläge gemacht für ein mögliches Stück. Wo ich aber dann halt verstanden habe, als ich das näher erläutert habe, dass die gesagt haben, na, das werden wir nicht unterkriegen und so. Also ich versuche da immer wieder auch mir, wenn mir was einfällt, einfach irgendwie so einen kleinen Spaß zu machen und eben zu sagen, weil ich merke das schon, ich bin ja noch nicht so lange im KBB, ich bin da jetzt, glaube ich, 3 Jahre oder so und ich merke halt einfach schon, auch wenn man ja als Regieassistent so allzu viel nicht zu sagen hat, aber dann zu sitzen und einen kreativen Prozess mitzuverfolgen von Adam bis Eva, ist eben auch schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und das fehlt mir auch irgendwie. Und manchmal leite ich ja, weil ich da der Regieassistent war, leite ich Umbesetzungsproben oder so. Oder es gibt irgendwas anderes, wo man mal sagt, da braucht man so ein Probensetting oder so. Und dann merke ich eben schon, dass das einfach auch eine tolle Sache ist. Also direkt mit den Leuten zu arbeiten und eben rumzuprobieren, wo könnte ein kreativer Prozess so hinführen. Ne?
Also würdest du die Arbeit im KBB als absolut unkreativ bezeichnen?
Naja, das ist halt die Frage, was Mathematiker halten ja ihre Arbeit auch für kreativ, das sehe ich ja auch so. Und das ist eine, also planen, organisieren ist auch eine Form von Kreativität, weil es geht aber nicht so sehr darum, sagen wir mal, das künstlerisch überzeugendste oder bewegendste Erlebnis irgendwie mit zu ermöglichen, sondern es geht darum, anhand von vielen, vielen Rahmenbedingungen einen möglichst klugen und effizienten Gesamtarbeitsablauf zu erzeugen.
Wie bekommst du das koordiniert? Also ich in meiner Vergangenheit hatte ich mit einem Disponenten zu tun, der hat, glaube ich, mit so kleinen Zetteln an der Wand gearbeitet, um irgendwie alles planen zu können. Hast du so ein spezielles Programm oder wie funktioniert es, Vorstellungstermine, Probentermine, Sperrtermine, alle übersichtlich zu haben und das zu koordinieren?
Also wir haben eine von einem Mitarbeiter des Hauses, von dem Jerry Geiger entwickelte Datenbank, nenne ich es jetzt mal, das sogenannte Hauswiki. Und da gibt es auch ein Planungstool, das ist so ein Kalender, da kann man halt ein ganzes Jahr sehen und da kann man dann halt so Kästchen hin und her schieben und sagen, da und da würde das und das stattfinden und so. Das ist so, sagen wir mal, die so die Basis von all dem. Also da diskutiere ich dann auch mit der Theaterleitung über verschiedenste Ideen. Da kann man eben auch Sperrtermine eintragen. Da kann man eben so längere Zeitblöcke eintragen, wo man sagt, da könnte ein Probenbeginn sein und dann geht es 2 Monate und ist da eine Premiere und so. Also so
ganz grobe Richtlinien sozusagen.
Genau. Und dann gibt es eben noch eine andere Software, das nennt sich VPN, also VPN ist, glaube ich, ein ganz allgemeiner Ausdruck für ein bestimmtes Software-Gedöns. Ich kenne das nur unter VPN des Grips. Und da wird dann irgendwann mal alles, was man dann an Spielplan hat, wird dann da irgendwie eingearbeitet. Und darüber funktionieren dann so Sachen, Veröffentlichungen auf der Webseite oder das ist dann die Grundlage für den gedruckten Spielplan und so. Das ist beides im Moment im Umschwung, weil wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres eine wirklich, ja, sagen wir mal, professionellere KBW-Software bekommen werden. Und da wäre dann zum Beispiel etwas drin, was ich im Moment nicht habe. Also ich trage einen Sperrtermin ein und wenn ich da eine Vorstellung ansetze von einem Kollegen, Kollegin und die kann da gar nicht, dann macht dieses Ding dröd. Also das wird so der nächste Schritt sein an Hilfsmitteln. Und es ist natürlich, hat auch viel damit zu tun, im Kopf sich die Dinge zu merken. Es hat auch was damit zu tun, sich Sachen aufzuschreiben. Und es ist dadurch, dass es ja, also an anderen Theatern sind ja die KBBs immer mit viel mehr Leuten besetzt. Das heißt, da kann es nur darüber funktionieren, dass man halt über so Softwaremöglichkeiten oder eben, was ich, Wandpläne oder so, dass man nicht ständig miteinander kommunizieren muss und jeden Tag, der hat mir übrigens einen Sperrtermin eingereicht, der kann dann nicht, der Regisseur will jetzt noch unbedingt mit der Musikerin arbeiten und so, sondern die müssen halt mit solchen Systemen arbeiten. Bei uns läuft es noch immer auch auf einer mentalen Ebene und ohne die mentale Ebene funktioniert es auch irgendwie nicht, weil man braucht immer noch eine Art von Intuition und eben dann Kreativität, um bessere, effizientere, schlauere, planerische Lösungen eben einfach zu erfinden oder zu erkennen oder so.
Hast du schon mal, weil du eine Produktion sehr mochtest oder eine Produktion nicht so toll fandest, die mehr oder weniger im Spielplan angesetzt, weil du da die Macht hast? Oder hast du mal drüber nachgedacht? Oder habe ich dir jetzt gerade die Idee gegeben dafür?
Also bewusst glaube ich nicht. Es spielt in Diskussionen dann darüber, also ich mache das ja nicht alleine, sondern ich mache das ja, ich sag mal, ich schlage was vor, wo ich denke, das würde Sinn machen. Und ich habe ja noch einen Theaterleiter, der auch seine Präferenzen hat. Und da merke ich dann schon auf einmal, wenn der dann sagt, naja, warum läuft denn das nur alle 3 Monate? Dann denke ich, es könnte schon sein, dass ich es nicht so mag. Aber ich habe auch, in meiner Zeit als Regieassistent, also ich halte mich für sehr, sehr loyal und halte das auch, glaube ich, diese Art von Arbeit auch nur unter dieser Prämisse für möglich. Und also das wäre schon eine absolute Ausnahme. Und es irgendwie bewusst, also ich bin ja auch relativ schlau und verschlagen, ich würde das auch hinkriegen, das so zu verpacken, dass das keiner mitkriegt. Und das finde ich aber, das finde ich nicht fair, so, ne? Weil das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass am Ende, dann würde ich ja immer konsequenter, wenn das klappt, und auf einmal habe ich nur noch 2 Lieblingsstücke und dann sieht der Plan im Gripstheater wirklich sehr, sehr primitiv aus. Und das würde
Gabriel, du hast eben schon mal Korsika angeschnitten.
Ja.
Du hast eine große Liebe für Korsika. Seit wann? Wie kam es? Erster Urlaub irgendwann mal dort verbracht und seitdem? Oder?
Ja, also ich war zum ersten Mal auf Korsika 2007. Also ich möchte ganz kurz als Vorgeschichte, also ich bin Alkoholiker und ich habe Ende 2005 mit dem Trinken aufgehört und habe daraufhin sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Und habe dann, ich bin immer Rad gefahren, weil ich nie einen Führerschein hatte, und habe dann Rennradfahren als einen Sport so für mich entdeckt. Und habe damals mit einem Kumpel, der hat gesagt, ja, dann probieren wir es doch mal mit einem Radsporturlaub als Alternative zu der Art von Urlaub, die ich sonst gemacht hatte, die unheimlich viel mit Saufen zu tun hatte. Und der Kumpel ist aber ein Chaot, der ist Jazzmusiker, der muss wahrscheinlich chaotisch sein. Und wir hatten uns eigentlich verabredet, dass wir 2007 im Sommer nach Sardinien fahren. Und das hatten wir so besprochen und ich habe dann einen Ex-Regisseur vom Grips hatte ich angerufen, der hatte ein Haus auf Sardinien, dann wollte ich ein bisschen interviewen, worauf muss man da achten, Sardinien und so. Und dann schickte mir mein Kumpel aber eine Buchungsbestätigung der Fähre und da stand auf einmal Korsika drauf. Und da habe ich den angerufen und gesagt, bist du bescheuert, was ist denn da los? So, ja, finde ich jetzt doch besser und so. Ne? Und bin dann aber dann da, der hatte halt das Auto und so und der hat die Fähre gebucht, also musste ich der wohl mitfahren, bin dann da hingekommen und fand das eben sehr, sehr faszinierend, ursprünglich, vielgestaltig. Als ich das erste Mal da mit dem Rad einen Berg hochgefahren bin, bei 35 Grad im Schatten, wollte ich nach ungefähr 2 Kilometern das Fahrrad einfach einen Abhang runterschmeißen. Und ich sage, was ist denn das für eine Scheiße? Was hast denn dir da für einen Unsinn ausgedacht? Dieses Gefühl kenne ich noch heute vom Rennradfahren ab bestimmten Punkten so, dass man vollkommen schwachsinnig findet. aber ich habe eben gemerkt, das ist etwas, was ich, also wo ich mich sehr gut bei mir selber aufgehoben fühle. Ich war auch bislang, also bis zu diesem ersten Korsika-Urlaub, bin ich nie alleine in Urlaub gefahren, weil ich da irgendwie Skrupel hatte. Und da war ich dann alleine und habe dann eben gemerkt, das klappt tatsächlich in so einer Umgebung. Mhm.
Und hast du da einen Ort, wo du immer hinfährst oder bist du da auf Korsika inzwischen so zu Hause, dass du dich überall auskennst schon? Also da fährst du ja schon ein bisschen länger hin.
Naja, es kommt ja immer, also ich reise ja, ich habe kein Auto, ne? Das mhm. ist so von mir aus. Und ich bin halt immer dahin geflogen, das heißt, da gibt's halt einen Flughafen eigentlich, ja. auf dem man landet, das heißt, der war immer der Ausgangspunkt. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, mit meinem Rennrad und meinem Gepäck nicht so einen großen Umkreis, den ich da erstmal bereisen kann. Hab's dann aber immer wieder geschafft, auch mal, sag mal, meinen Gesichtskreis, meinen Dunstkreis da etwas zu erweitern. Bin aber in den letzten Jahren, also ich bin manchmal nochmal mit meinem Kumpel dahin gereist, also mit dem ich auch zum ersten Mal da war. Das war dann mit dem Auto, da kommt man halt noch ein bisschen woanders hin. Und in den letzten 3 Jahren bin ich immer mit meiner, ich sag mal, platonischen Ehefrau da hingereist. Und die hat halt einen Führerschein und da haben wir uns zwischendrin auch mal einen Mietwagen genommen, um mal andere Ecken kennenzulernen. Und mittlerweile kenne ich halt eben, also ich kenne den Nordosten sehr, sehr genau, weil ich da eigentlich in jedem Jahr war und so nach und nach haben wir unsere Fühler ausgestreckt. Und mittlerweile kenne ich halt schon wirklich sehr, sehr viel, muss aber andererseits eben sagen, das ist halt einfach das Tolle, dadurch, dass diese Insel so gebirgig ist, hat die ja eine viel, viel größere Oberfläche als zum Beispiel Sylt. Und das merkt man eben auch, also man fährt da irgendwie ums Eck. Und dann sagt man, naja, ich glaube, diese Straße bin ich schon mal lang gefahren, aber das habe ich noch nie so gesehen. Ne? Und das ist wirklich toll.
Also das ist ein Grund, warum wir auch mal nach Korsika fahren sollten. Dass es so vielseitig ist. Oder kannst du mal kurz Werbung für Korsika machen? Aus deiner Perspektive des Korsika-Urlaubers.
Korsika wird ja von den Griechen die Insel der Schönheit genannt. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Art von Schönheit meint man? Ist es George Clooney? Dann ist man auf Korsika nicht richtig. Aber ist es Helge Schneider? Dann ist man dort genau richtig. Denn die Naturschönheit, die Anzahl von Ziegen und Schweinen im Straßenverkehr und natürlich das kristallklare Wasser sprechen für Korsika. Ich würde allerdings empfehlen, wenn man nicht gut mit dem Rennrad unterwegs ist, ab und zu mal zum E-Bike zu greifen, denn es gibt Steigungen.
Ich erinnere mich an den Sommerurlaub 2019. Wir waren auf Mallorca, hatten eine wunderschöne Finca und auch einen Leihwagen. Und wenn wir dann ins Gebirge gefahren sind, waren da auch wahnsinnig viele FahrradfahrerInnen. Und uns hat das ein bisschen gestresst. Also auch gerade um die Kurven. Es gab enge Straßen, dann gab es immer wieder diese FahrradfahrerInnen. Und wir haben oft FahrradfahrerInnen verflucht. Was geht in den Köpfen eines Fahrradfahrers, jetzt aus seiner Perspektive, wenn da Autos einen überholen, hat man da Angst bei diesem Gefälle, wenn man dann die Straße runter saust und wie steht man zu Autofahrern?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch mal auf Malle im April mit meiner platonischen Ehefrau und da waren wir auch mit dem Mietwagen unterwegs und mich hat das im Auto auch gestresst. Auf Malle sind es wirklich unglaublich viele Radfahrer. Mhm. Das ist auf Korsika nicht so. Also es gibt viel, viel weniger Radfahrer und es gibt von den 3 bis 4 Hauptverkehrsstraßen abgesehen auch viel, viel weniger Autoverkehr. Also das ist in der Tat, also ich kenne da eben auch Gegenden, da muss man ein bisschen für arbeiten, damit man da hinkommt. Aber wenn man da ist, und das ist eben auch das Tolle, also wenn man so sagt, da fährst du irgendwie einen Berg hoch, da ist kein Schwein. Schweine sind wirklich das Einzige, was da ist. Also es ist tatsächlich so. Ne? Und ich kenne das eben auch, in den französischen Alpen war ich ein bisschen unterwegs und in Provence war ich ein bisschen unterwegs. Und wenn die Straßen sehr belebt sind, ist es schon wirklich Stress mit motorisiertem Verkehr. Ich finde aber, Autos geht noch irgendwie. Was ich immer sehr anstrengend finde, sind Motorradfahrer. Weil Motorradfahrer eben auch, die haben halt einfach solche Beschleunigungswerte und es ist immer so wahnsinnig aus dem Nichts kommen die und brettern an einem vorbei und dann sind sie in aller Regel immer nicht nur ein oder zwei, sondern sind die in so Kohorten unterwegs. Man denkt, also der ist jetzt vorbei, jetzt kann ich wieder nach links ausscheren und da kommt schon der nächste. Also das ist ein bisschen erschreckend so. Ne? Aber wie gesagt, da ist Korsika eben auch eine Gegend, wo man ganz, ganz oft Mutterseelen allein ist und das ist eben dann auch sehr, sehr schön und meditativ und dann kann man auch mal laut rumbrüllen und sagen, was ist denn das jetzt hier wieder für eine Scheißsteigung? So.
Was glaubst du, wie viele Kilometer du im Jahr auf dem Fahrrad zurücklegst?
Oh. Also ich habe ja einen ganz kurzen Weg nur zur Arbeit. Das schmälert ein bisschen meine Bilanz. Also ich würde sagen, auf dem Rennrad in sportlicher Art und Weise zwischen 1500 und 2500 Kilometer. Und dann eben durch diesen kurzen Arbeitsweg, würde ich sagen, auf einem normalen Stadtrad zwischen 600 und 800, vielleicht 1000 Kilometer so.
Sportlich.
Sportlich, sportlich. Wir haben am Anfang der Folge schon mal ganz kurz eine kurze Kritik über meinen Kartoffelsalat gehört.
Ja.
Wir haben von KollegInnen im Haus gehört, dass du wahnsinnig gerne und auch sehr gut kochst und sehr gute Rezepte hast, die du auch weitergibst an ausgewählte KollegInnen. Kochst du auch auf Korsika und hast dich von der Küche in Korsika inspirieren lassen in deinem alltäglichen Lebensmittel zubereiten?
Also wenn ich mit meiner platonischen Ehefrau auf Korsika vorm Zelt sitze, dann kommen da öfter Leute vorbei und die kriegen dann irgendwie mit, dass da meistens ja gar kein Auto ist, sondern nur zwei Fahrräder. Und dann fragen die sich immer, wie transportiert ihr dieses ganze Zeug? Und das hauptsächliche Zeug, was ich auf Korsika transportiere, ist tatsächlich Zeug für die Küche.
Mhm.
Also ich habe immer ganz viel, nehme ich schon aus Deutschland mit und kaufe dann immer noch ganz viel ein und koche da auch wirklich mit einer großen Leidenschaft. Und meine platonische Ehefrau hatte auch sehr viel Geduld, weil ich habe auch so Spleens. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn ich Bratkartoffeln mache aus rohen Kartoffeln, dann schneide ich die in Würfel und lege die in Salzwasser und dann gieße ich die ab. Und in Deutschland, also bei mir zu Hause, nehme ich halt so ein Küchenkrebs und Papier und tupfe die dann ab. Und dann brate ich die so. Das dient dazu, dass die nicht zusammenkleben.
Ja.
Jetzt habe ich aber auf Korsika keinen Küchenkrepp, weil das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich habe aber Toilettenpapier. Und dann lege ich das irgendwie auf so ein kleines Brettchen, immer so portionsweise und tupfe dann immer mit dem Toilettenpapier diese Kartoffeln trocken so. Das ist dann so, wo man sagt, ja, der Mann versucht irgendwie schon ganz, ganz akribisch nach seinen Zwängen irgendwie zu kochen. Korsische Küche, Lebensmittel ist schwierig, weil es gibt so wenige. Also das klingt irgendwie ganz irrwitzig. Also ich versuche da auch immer bewusst einzukaufen. Mittlerweile gibt es auch eine schöne Struktur mit Bioläden und so. Man kriegt relativ viel Gemüse und was man so für Salat braucht, kriegt man regional. Aber also wichtige korsische Spezialitäten sind so Schweinefleisch-Spezialitäten, also so gepökeltes und abgehangenes Schweinefleisch, so wie Schinken so in der Art, aber in verschiedenen Darreichungsformen. Und obwohl die damit Werbung machen und sagen, oh, das ist ganz toll und das ist total super, was wir hier haben, du kriegst auf Korsika zu 0,5% dann ein Produkt, wo alles korsisch ist. Also die importieren zum Beispiel das ganze, also das Fleisch importieren die. Die billigen, ganz billigen Sachen kommen aus China. Dann gibt's noch so ein paar, die kommen dann aus sonst woher. Und dann, ich kaufe dann Bio ein, weil ich weiß, das ist dann zumindest schon mal französisches Schweinefleisch. So, ne?
Ja.
Und so ist es auch mit Käse. Also es gibt ganz viele korsische Käsespezialitäten. und man kaufte bei einer korsischen Firma auf Korsika hergestellt und du weißt, die Schafsmilch und die Ziegenmilch, also das sind die beiden Hauptprodukte, die da benutzt werden, die kommen nicht von dieser Insel. Und deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Mhm. So, ne? Und es ist eben auch die Frage, manche Sachen isst man auch nicht so unbedingt gerne. Also es gibt so eine Leberwurst auf Korsika, die heißt Figatelli, die habe ich einmal probiert, das ist ganz schlimm. Oder es ist zum Beispiel, es gibt so einen Ziegenfrischkäse, der geht so. Und den isst man aber normalerweise im Omelett mit Minze. Und das habe ich mal einmal probiert und das mag ich einfach nicht so. Mhm. Also es ist, ich finde die korsische Küche interessant, aber schon sehr speziell.
Und was ist das liebste Rezept, das du kochst und
zu
auch am besten kannst? Ja, zu Hause. Was du uns empfehlen würdest. Wir haben einen Abend bei dir zu Hause und du kochst uns das Gericht, was dir am besten gelingt. Und
also wir haben keinen Abend bei dir zu Hause wegen Abstand und Social Distancing, sondern wir haben jeder einen Abend bei sich zu Hause, aber wir wollen uns dir nahe fühlen, deswegen kochen wir dein Lieblingsgericht.
Oh. Fällt die Entscheidung so schwer, oder?
Ja, es gibt so viele tolle Sachen, die man kochen und essen kann. Naja, ich würde euch anbieten, nochmal eine Quiche zu backen und würde euch dann fragen, was ihr gerne da drin haben möchtet. Und dann könntet ihr das auswählen. So.
Klingt fair.
Klingt gut. Sehr gut. Für mich immer ist ganz klassisch mit Zwiebeln ohne Fleisch, mit Zwiebeln und viel Gemüse und so ein bisschen Parmesan.
Bisschen Parmesan.
Ah, das fände ich gut. Aber ich bin oder weil ich Fisch esse ich, mit Fisch und also mit Lachs und Spinat. Das ist auch immer gut.
Ja, da habe ich mal ein großes Aufsehen erregt, wenn es jetzt um Kochen geht. Ich war mal in so einer Doku für den WDR war das, glaube ich, weiß ich aber nicht genau, also für irgendwie drittes Programm. Da ging es um Online-Dating. Und da war ich eine der Protagonisten so, ne? Und da habe ich so eine Art Fake, also es wurde so da nachgestellt, wie ich jemanden einer Dame eine Mail schreibe, um praktisch im Online-Dating Werbung für mich zu machen. Und das haben die halt abgefilmt und dann haben die das halt so zusammengeschnitten, dass du so drei Sätze dann, aha, so sieht das halt aus, wenn ein mittelalter Mann versucht, eine Frau irgendwie zu umgarnen. Und da spielte eine große Rolle mein Satz, naja, ich verstehe schon, dass du auf edle Genüsse stehst, aber ich kann dir sagen, mein Meeresfrüchte-Risotto ist nicht zu verachten. Und ich habe dann halt ganz viele Kritik, also nicht im Sinne von vernichtender Kritik, sondern von positiver und aufmunternder Kritik bekommen von allen Leuten, die das dann gesehen haben, so aus meinen Bekannten. Und alle, wirklich alle, haben sich auf dieses Meeresfrüchte-Risotto bezogen. Ne? Mhm. Weil das kann ich auch relativ gut.
Ja, Risotto habe ich Marcel auch schon mal gekocht.
Ja,
das war auch fantastisch. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben.
Mit Meeresfrüchten könnte man mich nicht locken.
Mich auch nicht.
Pilze, Schnittlauch, das war schon ganz gut.
Das war schon ziemlich gut. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Du hast uns, bis auf was wir in unserer Quiche haben wollen, noch keine Frage gestellt, Gabriel. Sind wir so uninteressant?
Man verwechselt das leicht. Man denkt immer, oh, das ist doch so ein netter Kerl und der arbeitet am Theater. Und der ist doch wahrscheinlich total aufgeschlossen. Ich bin eigentlich
schüchtern.
Soziophob. Ist tatsächlich so. Also von zu Hause aus, also von meinen intellektuellen Fähigkeiten, deswegen bin ich im KBB wahrscheinlich auch ganz gut gelandet, bin ich mathematisch-naturwissenschaftlich. Ich wollte zu meiner Abiturzeit noch und auch zu Beginn meines Zivildienstes eigentlich Chemie studieren und bin dann durch verschiedene Wirren dann doch beim Theater gelandet, also nicht, weil man mich in der Chemie nicht genommen hätte, sondern weil ich mir dachte, naja, also 10 Jahre lang, oder was sagte Lichtenberg, sagte, wer nur was von Chemie versteht, versteht auch davon nichts. Da wollte ich nicht enden. Und dann kam es halt zu dem Theater. Ich merke das aber immer wieder, dass es mir nach wie vor schwerfällt oder dass ich keine Intuition dafür habe, mit anderen Leuten so wirklich in Kontakt zu gehen. Also ich bin auch jemand, der kann sehr gut interviewt werden, weil ich sehr eloquent bin und sehr, sehr viel quatschen kann, aber ich könnte selber schlecht interviewen. So, ne?
Das lernen wir auch gerade erst.
Genau.
Gut, dann, also dafür hast du dich aber erschreckend schnell auf unsere E-Mail, wer beim Podcast mitmachen will, gemeldet.
Ja, weil ich so gerne interviewt werde.
Ja, wir sind jetzt auch schon leider am Ende des Interviews angekommen. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde für dich, wo du assoziativ schnell und kurz antworten musst.
Ich hasse sowas.
Da musst du jetzt durch, dann darfst du deinen Kartoffelsalat fertig essen.
Ja.
Wenn du das überhaupt möchtest. Und dann entlassen wir dich.
Schmeckt gut.
Wahnsinn. Fang an.
Fahrradentzug.
Unmöglich.
Urlaubsscheine.
Gibt's nicht.
Freier Sonntag.
Naja, wenn der mal frei wäre.
Büro.
Ja, muss auch mal sein.
Humor.
Nicht mein Fall.
Koriander.
Oh, das erinnert mich an einen Abend in Berlin des Jahres 1988. Es war einfach zu viel Koriander drin.
Gripstheater.
Ja, es ist eigentlich eine ganz schön feine Sache. Bin froh, dass ich da bin.
Wir sind auch froh, dass du da warst hier. Also in dem Podcast, nicht im Gripstheater warst, sondern dass du hier zu Gast warst bei uns heute. Und das war's auch schon.
Das war's. Vielleicht gibt's eine Folge 2 mit dir, weil du hast eine ganz schön große Menge zu erzählen.
Ja.
Mir hat's auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich überlege mir jetzt für Folge 2 schon mal ein paar Fragen.
Sehr gut. Tschüss, Marcel.
Ciao, Helena.
Tschüss, Gabriel.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.